Ich möchte damit in unserem Stoff weitergehen, Geschichte der Sozial- und Kulturanthropologie, darf Sie einleitend aber, was durchaus damit bereits zusammenhängt, auf zwei Veranstaltungen hinweisen, die nächste Woche stattfinden. Das eine ist die Eric Wolf Lecture am kommenden Montag um 18 Uhr im Festsaal Altes Universitätsgebäude. Die Eric Wolf Lecture wird die erste dieser Art sein, die dann in weiterer Folge alle zwei Jahre abgehalten werden, gemeinsam vom Institut mit der von mir geleiteten Forschungseinheit an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und dem IFK, dem Internationalen Forschungszentrum für Kulturwissenschaften. Diese erste von vielen Eric Wolf Lectures wird von Marshall Sahlins bestritten, einem der bedeutendsten Anthropologen der Gegenwart. Eric Wolf war Wiener, in Wien geboren und aufgewachsen, wurde dann in Amerika einer der wichtigsten Ethnologen und Anthropologen des 20. Jahrhunderts. Wir werden ihn im Rahmen dieser Vorlesung, und zwar am Ende dieses Vorlesungszyklus im Jänner, also kurz besprechen. Ich möchte aber doch vorwegnehmen, dass er vor allem durch seine große, monumentale Arbeit Die Völker ohne Geschichte oder im Original Europe and the Peoples Without History, auf Amerikanisch 1982 erschienen, auf Deutsch bei Campus 1991, ein Klassiker der Anthropologie geworden ist. Das ist insgesamt das am drittmeisten verkaufte Buch der Ethnologie und Anthropologie aller Zeiten, nach Ruth Benedicts Patterns of Culture und nach Margaret Mead's Coming of Age in Samoa, also das drittmeiste gelesene Buch in der Ethnologie und Anthropologie, das Eric Wolf verfasst hat. Er ist auch über manche seiner Arbeiten, vor allem mit dem ebenfalls auf Deutsch im Südtiroler Folio Verlag erschienenen Buch The Hidden Frontier, die unsichtbare Grenze, immer wieder auf europäische Themen eingegangen, etwa auf das Thema von ethnischen Minderheiten und Mehrheiten im Südtiroler Kontext, dort Ladiner und Südtiroler in der Nachkriegszeit. Von daher steht diese Lecture Series im Zeichen eines transatlantischen Ideenaustausches zwischen europäischen und amerikanischen Anthropologen. Marshall Sahlins seinerseits ist ebenso wie Eric Wolf aus derselben Generation, aus derselben Gruppe von Studierenden der sogenannten Neo-Evolutionisten ursprünglich hervorgegangen. Und weil wir heute mit dem Evolutionismus des 19. Jahrhunderts beginnen, denke ich mir, macht es auch Sinn, nicht nur im Vorgriff auf die Eric Wolf Lecture, sondern eben auch als Querverweis auf die Gegenwart darauf hin zu verweisen, dass der heute in weiterer Folge zu diskutierende Evolutionismus des späten 19. Jahrhunderts als Forschungsrichtung in Europa und Nordamerika etwa von 1950 bis 1975 eine große Wiederbelebung fand im angloamerikanischen Raum in unserem Fach in Form des sogenannten Neo-Evolutionismus. Und diese beiden, Marshall Sahlins und Eric Wolf, waren zwei ganz gewichtige Vertreter dieses Neo-Evolutionismus, der im Prinzip versuchte, das, was der alte Evolutionismus zwar vorhatte, aber aufgrund des damals noch sehr beschränkten Wissensstandes nicht einlösen konnte, was aber inzwischen seit dem Ende des 19. Jahrhunderts an Wissen dazugekommen war, einzuarbeiten und auf diese Weise dem evolutionistischen Denken neue Grundlagen zu verschaffen. Wir werden dann gleich darlegen, wenn wir in den alten Evolutionismus einsteigen, was Evolutionismus bedeutet. Lassen Sie mich hier nur beispielhaft darauf hinweisen, dass es für Eric Wolf vor allem darum ging zu zeigen, wie einfache lokale Gesellschaft, ob sie nun Jäger und Sammlerinnen waren, ob sie nun Nomaden waren oder ob sie nun einfache Bodenbauer waren. Im Zug der Ausbreitung des europäischen Wirtschafts- und Kolonialsystems in der Regel nicht das erste Mal unterworfen wurden von irgendwelchen Fremdherrschaften, sondern in der Regel schon längst mit der Außenwelt in vielfachem Kontakt gestanden waren. Das ist ein Hauptargument von Harry Wolff. Und dass dabei die alten Agrarreiche mit ihren Schriftsystemen und mit ihren über das regional hinausweisenden großen religiösen Systemen oft schon viel früher, jedenfalls in der alten Welt, aber auch in Teilen der neuen Welt, diese kleinen Lokalgemeinden eingebunden hatten in größere Einheiten. Und von da weg gibt es also bei Eric Wolff eine Überlegung, die vom Einfachen zum Komplizierteren, zum Hochkomplexen führt, eine Grundidee, die der Evolutionismus vertritt und die letztlich mit dem großen Weltsystem der marktwirtschaftlichen, kapitalistischen Globalgesellschaft ihren vorläufigen Höhepunkt findet. Das ist im Prinzip sein Ansatz und viele haben in diese Richtung weitergearbeitet, manche haben demgegenüber andere Ansichten vertreten. Marshall Salins ist einer derjenigen, die oft ganz ähnliche Ideen wie Eric Wolff entwickelt haben, manchmal aber völlig konträr dazu waren. Seine Berühmtheit gründete sich vor allem in seiner ersten großen Schaffensperiode, eben der evolutionistischen Schaffensperiode, darauf, dass er mit seinem Buch Stone Age Economics, Steinzeitwirtschaft, Wirtschaftslehre sozusagen, von 1970, eine ganze Reihe von grundsätzlichen Kategorien erarbeitete für die nicht-kapitalistische Welt, mit denen wir heute noch immer gut umgehen können, auch wenn wir nicht evolutionistisch arbeiten. Die erste wichtige Kategorie, die bei Salins hier wesentlich ist, und das sage ich, um in Ihnen auch ein bisschen für Montag ausführlicher vorzustellen, als ich es am Montag machen kann. Und zugleich ist ein Vorgriff, wie gesagt, auf Dinge, die wir ohne dies gegen Ende dieser Vorlesung machen werden. Die erste wichtige Kategorie bei Salins ist die der ursprünglichen Überflussgesellschaft. The Original Affluent Society. Mit diesem Begriff der ursprünglichen Überflussgesellschaft weist Salins 1968 in Chicago am großen ersten internationalen Jäger- und Sammlerkongress, Man the Hunter, sehr eindeutig nach, dass alle bis dahin vorherrschenden Vorstellungen über Jäger und Sammler falsch sind. Bis dahin hat man sich Jäger und Sammler in der Regel immer so vorgestellt, als wären dies Menschen, die unter extrem schwierigen Naturbedingungen vor sich hin vegetieren, eine so geringe technologische Komplexität aufweisen, dass sie ständig nichts anderes zu tun haben, als kärglichen Ernährungsmöglichkeiten nachzuhetzen, Tag und Nacht an der Grenze zum Verhungern vor sich hin vegetieren und so weiter und so fort. Salins weist in The Original Affluent Society nach, dass Jäger und Sammler nicht nur viel weniger Arbeitszeit dafür aufwenden in der Praxis, als sie aufwenden könnten, um Nahrungsmittel sich zu beschaffen. Er weist darüber hinaus nach, dass also diese Gesellschaften ihre vorhandenen Möglichkeiten nicht maximal ausbeuten, sondern unternutzen, dass diese Unternutzung der vorhandenen Arbeitsmöglichkeiten dennoch, falls keine Störungen von außen, Druck von Agrarbauern oder von Urbanisierung vorliegt, vollkommen reichen, was die ausgewogene eigene Ernährung betrifft. Und drittens und vor allem weist danach, dass das, was wir als Freizeit bezeichnen würden, bei den Jägern und Sammlern in der Regel weitaus größer ist als bei irgendeiner anderen Gesellschaftsform, zum Beispiel unserer eigenen.
dass Jäger und Sammler im Großen und Ganzen unter den Bedingungen, die sie gut kennen, an die sie sich gut angepasst haben, mit denen sie in einer gewissen, ja, Harmonie leben, indem sie sie eben nicht überausbeuten, dass Jäger und Sammler also im Grundzügen etwa 16 bis 17 Stunden pro Woche arbeiten, im Unterschied zu Ihnen und mir. Und er fragt sich, was heißt denn eigentlich Fortschritt in der Menschheitsgeschichte, wenn die einfachsten Gesellschaften, außer wenn sie in Krisen kommen, relativ harmonisch und relativ entspannt mit sich und mit der Umwelt vor sich hin leben, während wir wie verrückt irgendwelchen falschen Idealen nachhetzen, dann muss man doch ziemlich klar unterscheiden zwischen Evolution einerseits, die gibt's wohl, dass 95% der bisherigen Menschheitsgeschichte Jäger und Sammler Dasein war und dass heute 95% der Menschheitsbevölkerung unter agrarischen und industriellen Verhältnissen leben, markiert dieses evolutionäre Spektrum sehr wohl, aber ob das Fortschritt sei, das sei doch sehr zu hinterfragen. Vielleicht sei es eine Entwicklung hin zu was Falschem, zu Kollaps und Hypertrophie. Das ist so sein erster Gedanke rund um die Thematik der Original Affluent Society. Das zweite wichtige Konzept, das wir bei Salins uns merken sollten, nicht nur wegen Montag, sondern auch weil er eben Teil der wichtigen Geschichte unseres Faches bereits geworden ist, das ist die Thematik der sogenannten Domestic Mode of Production, der häuslichen Produktionsweise. In diesem Gedankengang versucht er jetzt nicht weiter über Jäger und Sammler nachzudenken, sondern über Sesshafte, die eben in Häusern leben, also über agrarische Gesellschaften. Und auch hier geht es ihm darum zu zeigen, dass hier das Haus, der Haushalt, eine wichtige Kerneinheit des agrarischen Wirtschaftens ist, aber diese Domestic Mode of Production sei ebenfalls nicht auf Gewinnmaximierung hin orientiert, sondern auf gut nachbarschaftliche Beziehungen mit ihren Nachbarn, auf ein Auskommen mit der Obrigkeit und auf Wohlgefallen der Gottheiten, denen gegenüber in Form des Opfers ja auch eine gewisse reziproke Grundhaltung eingegangen wird. Also diese Domestic Mode of Production, die quer durch die agrarischen Gesellschaften von Salins Perspektive aus zu identifizieren sei, weil alle Bodenbaugesellschaften in irgendeiner Weise kleinere oder größere Haushaltseinheiten im Zentrum ihres Wirtschaftens haben, sei eben eine solche, in der im Unterschied zur modernen Industrie- und Warengesellschaft ebenfalls nicht auf Gewinnmaximierung hingewirtschaftet wird. Und drittens darf ich Sie noch auf den Gedanken der Reziprozität hinweisen, den Marshall Salins in Stone Age Economics ausgearbeitet hat, im Rahmen seiner neo-evolutionistischen Phase. Von diesem Gedanken der Reziprozität werden wir quer durch die Geschichte der Ethnologie noch vieles hören. Das findet sich in verschiedenen Abwandlungen bei Marcel Mauss, den wir noch diskutieren werden. Mauss wie Maus mit Doppel-S als Tausch. Das findet sich bei dem gerade fürs Tutorium erwähnten Malinowski als System großer Tauschtransaktionen. Die Idee des Tausches durchzieht also wirklich in einer sehr zentralen Weise unser ganzes Fach und sagt, Warentausch, Geldtausch, Kaufen, Einkaufen, Verkaufen in unserer Gesellschaft ist nur eine, ein bisschen skurrile, ein bisschen exotische Sonderform, die die Europäer sich ausgedacht haben und heute der ganzen Welt aufdrängen, eines viel weitergehenden Grundprinzips zwischenmenschlichen Interagierens, Und das ist das Geben und Nehmen in verschiedenen Varianten, meistens nicht in Form von Geld und dabei eben auch im Rahmen dieser verschiedenen Formen des Gebens und Nehmens das Tauschen von Objekten, von Symbolen, von Gütern, von Prestige-Gegenständen, von Opfergaben und so weiter und so fort. Gut. Tausch in diesem Sinn, der also nicht zwingend etwas mit Warenaustausch, Verkauf und Einkauf zu tun hat, der vielmehr selbst nur eine exotische Unterform des allgemeinen Prinzips ist. Tausch in diesem Sinn beruht in der Regel, wenn er nicht auf Gewinnoptimierung hin orientiert ist, auf Reziprozität, auf Gegenseitigkeit, auf einer gewissen Form der Ausgewogenheit zwischen den an Tausch beteiligten Personen. Und indem Salins diesen Grundgedanken der Reziprozität, der wie gesagt von woanders her in der Ethnologie schon längst bekannt ist, weiter ausbaut und zeigt, dass es da verschiedene Hauptformen der Reziprozität gibt, bestärkt er diese wichtige Einsicht der Ethnologie anhand neuerer ethnografischer Materialien. Welche Hauptformen das bei Salitz sind, das sage ich Ihnen jetzt mal nur als Schlagwort, aber erklären werde ich es später in der Vorlesung, wenn wir zu Salins hinkommen. Das ist die negative Reziprozität, die balancierte Reziprozität und die generalisierte Form der Reziprozität. Diese drei Formen, die negative, die balancierte und die generalisierte, unterscheidet Salins also seit Stone Age Economics. Auch dafür ist er zu einer zentralen Figur unseres Faches geworden. Und im Übrigen werden Ihnen alle, die sich für Polynesien und den pazifischen Raum interessieren, sicher auch deswegen kennen, weil er zur Geschichte dieser Region Bedeutendes geleistet hat, insbesondere zur Auseinandersetzung mit der Frage des Todes von Captain Cook, dem sogenannten Entdecker von Hawaii, der auf seiner dritten Reise nach Hawaii von den Eingeborenen ermordet wurde. Der Tod des Captain Cook, einer der zahlreichen Bände von Marshall Salins, die auf Deutsch erhältlich sind. Soweit zur Veranstaltung am Montag. Ganz kurz darf ich Sie auch darauf hinweisen, dass die Veranstaltung am Mittwoch zwar stattfindet, aber nicht als Vorlesung. Deswegen sind Sie nicht verpflichtet, an der Veranstaltung am kommenden Mittwoch, die zu dieser Zeit in diesem Saal stattfinden wird, teilzunehmen. Sie wird sich auch nicht, das sage ich schon dazu, primär an Kolleginnen und Kollegen des ersten Studienabschnitts wenden, obwohl diese selbstverständlich, wenn es Sie interessiert, herzlich dazu eingeladen sind. Sie wird sich primär an Kolleginnen und Kollegen des zweiten und höheren Studienabschnitts wenden. Es soll ein Streitgespräch werden zwischen der Elke Mader und mir auf der einen Seite und dem Gerd Baumann, Universität Amsterdam, derzeit Fellow am IFK, und der Ulrike Davis-Solikowski auf der anderen Seite, rund um die Frage, ob der Begriff von Identität ein abzuschaffender sei. Ja, rund um dieses Streitgespräch, das freundschaftlich vor sich gehen wird, aber nichtsdestotrotz der Schärfung unserer Begriffe und unserer Kategorien und Instrumente dienen soll, wird es also hier statt der Vorlesung nächste Woche dieses Gespräch geben. Damit komme ich nun tatsächlich zum Evolutionismus. Erlauben Sie mir ein paar einleitende Bemerkungen. Unter Evolutionismus versteht man bis heute eine wissenschaftliche Theorie und eine wissenschaftliche Betrachtungsweise, der gemäß sich die untersuchten Phänomene vom Einfachen zum Komplexen hin entwickeln. Der gemäß sich die untersuchten Phänomene vom Einfachen zum Komplexeren hin entwickeln. Ja, das ist im Grundkern das Credo des Evolutionismus. Evolutio kommt, wie wir ahnen, wenn nicht wissen, aus dem Lateinischen und bedeutet sich herauswenden. Das heißt, dass diese Entwicklung vom Einfachen zum Komplexen in der Regel als Herausentwicklung des Komplexeren aus dem Einfacheren verstanden wird. Vorläufer hatte der Evolutionismus viele. In der Antike gibt es bereits erste Meisterphilosophen, die diesen Gedanken der Entwicklung der Menschen, der Dinge, der Arten, der Erde vom Einfachen zum Komplexen eine erste Form verleihen. In der chinesischen und in der arabisch-islamischen Philosophie finden derartige Ideen teils unter Wiederaufgreifen der antiken Vorläufer neue Vertreter. Und schließlich ist die gesamte Aufklärung, gerade auch im deutschen Sprachraum, ein Deutschland gibt es damals noch nicht, aber auch in Frankreich, zutiefst durchdrungen von evolutionären Überlegungen über die Welt und über die Menschen. Da wir uns hier mit einer Vorlesung über die Geschichte der Ethnologie, Anthropologie, Kultur- und Sozialanthropologie befassen, setzen wir den Anfang dieser Geschichtsschreibung im engeren Sinn relativ spät an, nämlich mit der Entwicklung der ersten Institutionen unseres Faches als spezialisierten Lehrstühlen, Gesellschaften und so weiter und so fort. Etwa um die 1870er, 1860er Jahre. Dennoch ist es mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass der Evolutionismus, um den es hier geht, der Evolutionismus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, nicht aus heiterem Himmel auf die Erde fiel, sondern eben seine langen, langen ideengeschichtlichen Vorläufer hatte und dann, wie Sie aus der Gymnasialzeit wissen, seinen großen Ausgangspunkt insbesondere in der Biologie nahm, bei Sir Charles Darwin. Um es mit Marshall Salins, der für seine pointierten und witzigen Formulierungen berühmt ist, zu formulieren, wurde dadurch die westliche Gesellschaft zur einzigen Gesellschaft der Welt, die von sich meinte, dass sie von einem Affen abstammt, während der Rest der Menschheit in der Regel glaubt, dass sie von Göttern abstammt. Es war also Charles Darwin mit mehreren seiner bekannten Werke, der die Evolution als ein naturwissenschaftliches Prinzip etablierte, einerseits in Bezug auf die Auslese unter den Arten und in Bezug auf die Entwicklung der Arten auseinander, vom Einfachen zum Komplexeren hin, und letztlich auch in einem späteren Werk diesen Grundgedanken auf die Menschheit anwandte und die Evolution der Menschen aus den Primaten postulierte. Ein Prinzip, von dem man in den Naturwissenschaften bis heute selbstverständlich zutiefst überzeugt ist und das bis zu einem gewissen Grad auch allgemein gut geworden ist, auch wenn es nicht überall offiziell in den Erziehungseinrichtungen vertreten werden darf, wie Sie wissen. Aber was den Common Sense der Naturwissenschaften und des westlichen Weltbildes betrifft, so hat sich dieses evolutionistische Prinzip der Abstammung der Menschen natürlich durchgesetzt. Auch, wie gesagt, wenn es in Salt Lake City zum Beispiel nicht an den Mittelschulen unterrichtet werden darf. Ich betone das deswegen so stark, weil mir persönlich nicht ganz behaglich zumute ist, wenn innerhalb der Ethnologie und gerade auch unter den jüngeren Kolleginnen und Kollegen das Wort Evolutionismus überhaupt nur mehr wie ein Schimpfwort gehandelt wird und nur mehr naserümpfend darüber gesprochen wird. Und deswegen möchte ich versuchen, Sie da ein bisschen zum Differenzieren zu veranlassen, weil das, worüber da die Nase gerümpft wird und das, was da als Schimpfwort gemeint ist, das ist schon richtig. Ja? Also das Naserümpfen finde ich für einen bestimmten Bereich von Themen und von Fragestellungen, wenn es um Evolutionismus geht, völlig angebracht. Deswegen lassen Sie mich das zuerst mal aufgreifen, wo ich auch finde, dass das Naserümpfen angebracht ist. Nämlich bei dem, was ich eher als einen Alltagsevolutionismus ansprechen würde. Das ist der Alltagsevolutionismus, der zum Beispiel gegeben ist, wenn jemand, zum Beispiel ein 26-jähriger Jus-Student, mit seiner Freundin durch Nepal getrampt ist, bevor, als das noch möglich war, und dann zurückkommt und sagt zu seinen Kumpels, die leben so wie wir im Mittelalter. Das ist Alltagsevolutionismus, über den wir Ethnologen und Ethnologinnen nicht nur zu Recht die Nase rümpfen, sondern den wir tatsächlich kritisch, sorgfältig auseinandernehmen sollten, zeigen sollten, dass Haltungen wie diese im Prinzip falsch sind, vollkommen daneben, durch nichts begründet. Diese Haltungen, die leben so wie wir im Mittelalter oder die leben so wie wir in der Steinzeit und sind nie darüber hinweggekommen, wenn derselbe, entfernte Cousin, den wir gerade, oder Jus-Student, den wir gerade nach Nepal geschickt haben, durch die Kalahari mit dem Jeep fährt und zurückkommt und sagt, die leben so wie in der Steinzeit, das ist tatsächlich falsch. Darüber gilt es, massive Kritik von uns aus anzumelden, möglichst nicht erst dann, wenn wir sowas hören, sondern schon vorher. Warum ist das falsch? Das geht davon aus, dass wir die Spitze der menschlichen Entwicklung darstellen und alle anderen hinken uns mehr oder minder schlecht und recht hinterher und sind noch nicht so weit wie wir. Das ist das Modell, das hinter diesen Aussagen steht. Dieser Alltagsevolutionismus ist nicht nur deswegen falsch, weil außer unseren übersteigerten Selbsteinschätzungen nichts auf der Welt mit einiger Plausibilität gewährleistet, dass wir die Spitze der Entwicklung sind. Vielleicht sind wir die Fehlentwicklung par excellence. Das ist nicht sicher. Es ist aber noch viel weniger plausibel, ganz abgesehen von diesem ersten falschen Gedanken, der da wahrscheinlich drinnen steckt. Es ist noch viel weniger plausibel, dass die bäuerlichen Gemeinden in Nepal, von denen der Jus-Student berichtet hat, oder dass die sesshaft gewordenen Wildbeuter in der Kalahari, Jäger und Sammler,
in der Kalahari, von denen der entfernte Cousin berichtet hat, dass die überhaupt auf derselben Entwicklungsrichtung unterwegs sind, die wir unter Anführungszeichen eingeschlagen haben. Das sagt niemand. Das ist nicht in irgendeiner Weise gewährleistet. Und der dritte falsche Gedanke ist der, dass diese Wildbeute in der Kalahari und dass die Bauern in Nepal sich bisher weniger entwickelt hätten, weniger Geschichte hinter sich hätten als wir, was ebenfalls in der Regel nicht stimmt. Die haben natürlich Jahrhunderte, Jahrtausende von Geschichte bereits durchlaufen und meistens in eine andere Richtung als die, in die die westlichen Gesellschaften oftmals auf Kosten anderer sich entwickelt haben und sich entwickeln konnten. Also dieser Alltagsevolutionismus, von dem meine ich sehr wohl, dass er mit all seinen Vorteilen und seinen Wertigkeiten, wir an der Spitze, alle anderen laufen uns nach, die, die uns nachlaufen, haben weniger Entwicklung als wir. Es gibt nur eine richtige Entwicklung und das ist unsere. Dieser Alltagsevolutionismus, der im Übrigen natürlich auch in manchen Teilen der Nachbardisziplinen herumgeistert, den gilt es wirklich massiv und wo wir nur können, aktiv und nicht bloß defensiv zu kritisieren. Viele Historiker in etwa, die sich oft mit der Geschichte Europas hauptsächlich konzentrieren und da und dort am Horizont ihres Weltbildes erahnen, dass es noch andere Kulturen gibt, tendieren, auch wenn sie in ihrem eigenen Fachgebiet unbestrittene Leistungen erbracht haben, wenn es um andere Kulturen geht, zu so einem flapsigen Alltagsevolutionismus, der natürlich zutiefst ethnozentrisch, zutiefst eurozentrisch und in Ansätzen auch, sagen wir es ganz offen, zutiefst rassistisch ist. Viele Soziologen, die sich hauptsächlich nur mit der euroamerikanischen Gesellschaft befassen, fangen, sobald es um andere Kulturen geht, so seltsam zum Raunen an, dass der patriarchale, traditionelle, ganz uralte oder sonst wie Gänsehäute hervorrufende Verhältnisse gegeben seien und verfallen ebenfalls, trotz all ihrer Meriten, die sie in ihrem eigenen Fach haben, mögen oder sicher haben, wenn es um andere Kulturen geht, in einen solchen Alltagsevolutionismus. Das gilt also auch nicht nur im Alltag, sondern auch dort, wo die Nachbarfächer banal werden, auch innerhalb wissenschaftlicher und intellektueller Diskurse zu kritisieren. Ganz klar. Nachdem ich das, also wie ich hoffe, auch für Sie überzeugend und glaubhaft, dass ich das selber so sehe, bekräftigt habe, will ich aber auf der anderen Seite doch darauf hinweisen, dass es ein paar Grundgedanken des Evolutionismus gibt, die nichts mit diesem Alltagsevolutionismus zu tun haben und von denen ich persönlich meine, dass sie auch kein Naserümpfen verdient haben. Wenn man sich eben die Gesamtentwicklung des Homo sapiens ansieht, von den immer wieder neu zu hinterfragenden, immer wieder neu durch Entdeckungen zu erforschenden Anfängen weg bis in die besser bekannte Gegenwart hinein, dann lässt sich eben nicht leugnen, dass das stimmt, was ich vorhin schon angedeutet habe, dass 95% dieser Gesamtentwicklung von mehreren Tausenden und Zehntausenden Jahren dadurch geprägt sind, dass der Homo sapiens sapiens als Jäger und Sammler existiert hat, in sehr vielen verschiedenen Formen, an sehr vielen verschiedenen Orten.
dass dann ungefähr 3% der Zeit der Homo sapiens damit verbracht hat, mehrheitlich als Bodenbauer unterwegs zu sein. Ein paar wenige tausend Jahre. Und dass dann maximal 1,5% der Zeit damit zugebracht wurden, die Welt sehr weitgehend zu industrialisieren. Nicht viel länger als ein halbes Jahrtausend ist das bisher der Fall gewesen. Ja, also um das kommt man nicht herum, in einer globalen Perspektive auf die Entwicklung der Menschheit. Und wenn wir schon von Globalisierung heute sprechen, warum dann nicht auch die Entwicklung der Menschen als globale einmal zur Kenntnis nehmen und dies sollte doch einigermaßen klarstellen, dass es da sehr wohl von recht einfachen, wenig komplexen Wirtschaftsverhältnissen und bis zu einem gewissen Grad auch Sozialverhältnissen hin zu sehr viel komplexeren Wirtschafts- und Sozialverhältnissen einmal in der Hauptrichtung ging. Das heißt nicht, dass etwa die Sozialverhältnisse im Einzelnen bei einer australischen eingeborenen Familie in der Regel einfacher sind als unsere Familienverhältnisse. Das ist ganz und gar nicht der Fall. Das Gegenteil ist richtig. Die australischen indigenen Familien- und Verwandtschaftsverhältnisse sind weitaus komplizierter als unsere relativ banalen Familienverhältnisse, die es uns so schwer machen, andere Verwandtschaftsformen überhaupt zu verstehen. Das heißt auch nicht, dass das kognitive Potenzial etwa eines Maasai in Ostafrika in Bezug auf die Kenntnis seiner natürlichen Umwelt ein kleineres ist als das Ihre, wenn Sie auf einem Bauernhof in den Alpen aufgewachsen sein sollten. Das Gegenteil ist in der Regel der Fall. Ein Mensch, der unter nicht industriellen Gesamtverhältnissen aufgewachsen ist, hat in der Regel, wie etwa das Beispiel des Maasai, eine viel komplexere Kenntnis der natürlichen Umwelt, in der er lebt, als unser Bergbauernkind es heute noch mitbekommt. Also das heißt das alles nicht. Ja? Der Hinweis darauf, dass die Menschheitsgeschichte im Großen sich von relativ einfacheren zu relativ komplexeren Gesamtverhältnissen hin entwickelt hat, heißt keinerlei Wertung darüber, dass etwa die Familienformen dort einfacher sind als bei uns oder das natürliche Wissen dort einfacher ist bei uns. Das will ich nur gleich dazu sagen. Um zu sagen, man kann eine positive Grundhaltung zu dieser elementaren Einsicht des Evolutionismus durchaus teilen, ohne diese ganzen Wertigkeiten mitschleppen zu müssen. Und ich meine auch, dass es relativ günstig wäre, im Hinblick auf verstärkte Interdisziplinarität, verstärkte Auseinandersetzung zwischen Ethnologie und Nachbarwissenschaften heute, mit der Neurophysiologie ebenso wie mit der Medizin, mit der Archäologie ebenso wie mit der Philosophie, sich diese grundsätzlich positive Haltung zu einem Evolutionismus im Großen zu bewahren, weil es eine Dialogfähigkeit ermöglicht zu den Nachbardisziplinen und erst im Rahmen dieses Dialogs kann man ihnen dann oft viel besser klar machen, was sie alles an falschen Bewertungen und Stereotypen mitschleppen, sobald sie vom Evolutionismus zu sprechen beginnen. Während wir zum Beispiel mit Salins darauf hinweisen würden, dass man sehr wohl diesen Evolutionismus im Großen befürworten kann, vom Einfachen zum Komplexen, aber zugleich damit mitdenkt, dass es den Wildbeutern unter den einfachen Verhältnissen beispielsweise vermutlich viel besser gegangen ist als den Menschen unter den komplexeren Verhältnissen. Okay? Das zur Einleitung zum Grundsätzlicheren. Also aus meiner Warte ist das, worüber wir uns jetzt unterhalten haben, mindestens so wichtig wie das, was jetzt kommt. Die beiden Klassiker des Evolutionismus alter Prägung sind Lewis Henry Morgan, mit dem wir uns heute auseinandersetzen werden, sowie Sir Edward Tyler, von dem ich Ihnen eine Folie dann das nächste Mal mitbringen werde. Sir Edward Burnett Tyler, T-Y-L-O-R, wird also das nächste Mal ausführlicher besprochen. Hier und jetzt zunächst die Auseinandersetzung mit einem der drei Klassiker des alten Evolutionismus innerhalb der Kultur- und Sozialanthropologie, nämlich mit Lewis Henry Morgan, der, wie Sie der Folie entnehmen, von 1818 bis 1881 lebte und von dem ich mir indringlichst wünsche, dass Sie wenigstens eines der drei bedeutendsten Bücher, die er geschrieben hat, nicht nur beim Namen kennen, sondern da auch mal hineingeschaut haben. Das eine der drei wichtigen Bücher ist das späteste der hier an der Folie aufgeführten Werke, nämlich sein 1877 erschienener Band Ancient Society, der auf Deutsch in vielen, vielen Auflagen als die Urgesellschaft erschienen und noch immer im Handel erhältlich ist.